Guten Morgen miteinander. Wir kommen zur letzten Predigt von dieser Serie über Daniel, zum Kapitel 12. Das ist das letzte Kapitel. Und wir möchten das miteinander anschauen, heute Morgen. Ich denke, dass viele von euch den Spruch kennen: Jetzt ist Matthäi am Letzten. Was bedeutet das, wenn einer sagt, jetzt ist Matthäi am Letzten? In Matthäus am Schluss steht, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Matthäi am Letzten, das ist wirklich, wenn es zu Ende geht. Also im Sprachgebrauch entweder finanziell oder biologisch. Also wenn entweder Konkurs gehst oder wenn stirbst, dann ist Matthäi am Letzten, oder? Man braucht es auch für weniger schlimme Sachen. Matthäi am Letzten, ja, da ist irgendetwas, ist jetzt wirklich, was zum Ende kommt. Und ich werde heute etwas vorschlagen und sagen, anstatt Matthäi am Letzten, könnten wir in den nächsten paar Wochen sagen, Daniel am Letzten. Der letzte Vers von Daniel, der ist so wunderschön. Der allerletzte Vers in diesem Buch, ich lese den mal. Du aber, geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ich frage mich, ob es in der Bibel irgendwo einen ermutigenderen Vers gibt. Das ist ganz verrückt. Gang einfach auf deinem Weg, auf dem Glaubensweg weiter. Bis das Ende kommt. Dein Ende. Du darfst jetzt ruhen. Und mit dem ist nicht fertig. Du wirst einmal auferstehen. Zu was? Zu deinem Erbteil. Am Ende der Zeit. Das ist wahnsinnig, was wir entgegengehen. Das ist sagenhaft. Das ist wunderbar. Also, Daniel am Letzten, das ist sehr ermutigend, im Gegensatz zu Matthäi am Letzten, wo irgendwie sagt, oh, jetzt ist Feierabend, jetzt können wir wirklich den Löffel fortschießen. Das müssen wir nicht haben beim Daniel. Gehe hin, bis das Ende kommt, du darfst nun ruhen, wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Und das ist eigentlich der Hauptgedanke heute von dieser Botschaft. Du wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil. Das ist doch schön, das dürfen zu wissen. Wir gehen dieser Zukunft entgegen. Ja, für die meisten von uns wird es noch durch den Tod gehen. Durch den körperlichen Tod. Aber es geht eben durch den Tod. Das ist nicht fertig, denn. Und dann werden wir auferstehen zu einem Erbteil. Vielleicht sind wir in der Weltgeschichte schon so weit, dass nicht mehr ganz alle von uns sterben. Dass die Jüngeren noch den Tod nicht mehr sehen und einfach entrückt werden. Das kann sein, aber das haben schon viel vor mir gesagt. Wenn man es ganz ernst nimmt, glaube ich sogar schon, der Paulus hat gedacht, es werden nicht mehr alle sterben, die einen werden entrückt. Und seit 2000 Jahren glaubt man das. Irgendwann wird der Zeitpunkt sein, wo Jesus zurückkommt. Ich möchte nicht gerade das ganze Kapitel lesen jetzt zum Anfang. Ich möchte die ersten drei Vers lesen und nachher der Mittelteil und dann am Schluss noch einmal der letzte Vers. Daniel 12, 1 bis 3. Zu jener Zeit, das ist dann, wenn der Antichrist sich in Tempo setzt, Mitte vor Trübsalszeit. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande.
Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Gottes Gericht sind immer auch ein Aufruf oder in erster Linie ein Aufruf zur Buße und zur Umkehr. Gott will nicht richten, weil er Freude hat am Gericht. Gott hat Freude am Retten. Dann ist Freude im Himmel, wenn sich ein Sünder bekehrt zu Gott. Aber wer Gott ablehnt, bewusst ablehnt, klar nicht will, da wird einmal Gottes Gericht über ihn kommen. Wer die Rettung in Jesus Christus ablehnt, geratet ins Gericht, weil Gott gerecht ist. Schlicht und einfach. Und wir sehen hier schon im ersten Vers, dass es genau so ist, dass Gott eben ein gnädiger Gott ist. Bevor von der grossen Drangsal die Rede ist, wo kommt, wo wir uns nicht vorstellen können. Ich kann mir nichts vorstellen, was schlimmer soll sein, als Sachen, die man jetzt schon erlebt. Wenn wir uns an die Stelle der Juden stellen, während der Shoah, Zweiten Weltkrieg, was gibt es Schlimmeres? Nicht. Wenn man jetzt an die Christen denkt, die von der IS verfolgt werden und abgeschlachtet werden, was gibt es denn Schlimmeres? Das Schlimmere ist wahrscheinlich, dass es weltweit wird sein. Aber es gibt eine Zeit von der Drangsal, wie es noch nie hat gegeben, seit es es Völker gibt bis jetzt. Aber wenn die Zeit anfängt, wird sich der Grossfürst Michael erheben. Das ist ein Engelfürst. Und wir haben schon gesehen im Buch Daniel, der ist vor allem für die Juden da. Und er wird dafür sorgen, dass es unter den Juden, unter dem Volk von Daniel, unter deinem Volk, eine grosse Errettung wird geben und Erweckung wird geben. Viele werden dann erkennen, dass Jesus der Messias war, werden sich dem zuwenden, werden sich bekehren und werden ins Buch, im Buch vom Leben dann eingeschrieben sein. Der Vers 2 ist sehr, sehr ernst. Viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, man fragt sich, warum steht da nicht alle, nur viele, wahrscheinlich, weil wir eben noch in der Trübsalszeit sind. Es gibt mehrere Auferstehungen. Und bei dieser Auferstehung, die da ist, werden die einen zum ewigen Leben eingehen, die anderen in die ewige Schmach und Schande. Es gibt zwei Orte in der Ewigkeit. Und das ist ja die grosse Tragik von der Menschheit, von dieser Erde, dass man das nicht wahrhaben will, dass viele das ablehnen. Und verloren gehen in die ewige Schmach und Schande. Das ist ganz tragisch. Damit möglichst wenige dorthin müssen, hat Gott auch dafür gesorgt. Er will ja nicht, dass Menschen ins Verderben müssen. Er will immer noch retten. Und das passiert durch die Gläubigen, die jetzt auf dieser Erde leben. Das steht im Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Das ist ja unsere Bestimmung in dieser Welt. Wir sollen Licht sein und Salz sein. Wir sollen von Jesus weiter sagen. Wir sollen das Leben im Glauben leben und ein Licht sein. Gott möge uns wirklich helfen, dass uns das gelingt, dass wir das dürfen. Und dass wir das dürfen bis zu der Entrückung. Bis die Zeiten anfangen, die wirklich sehr, sehr schwer sind. Wo aber Israel noch errettet wird. Und wenn man die Offenbarung liest, und das lese ich auch in vielen Kommentaren, dann gibt es am Anfang von dieser Trübsalszeit weltweit noch sehr grosse Erweckungen. Es wird 144'000 Juden geben, die versiegelt werden, um das Wort Gottes zu verkünden, das Evangelium zu verkünden. Das wird sich ausbreiten. Aber der Preis wird hoch sein. Der Antichrist wird die, die an Jesus glauben, so verfolgen, wie wir das heute von diesen Ländern lesen, wo es wirklich ganz schlimm ist. Aber wir sind aufgefordert, Licht zu sein und Salz zu sein. Und im zweiten Abschnitt, den ich jetzt lesen werde, stehen auch ganz ernste Sachen drin.
nach einer Vision, die Daniel noch hat, die lesen wir ab Vers 4 bis zum Vers 12. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte, versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Die Drangsal zieht diese unerhörten Zustände. Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine rechte und seine linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage, wohl dem, der ausharrt, und 1335 Tage erreicht. Zuerst zu dem gesichtet, gereinigt, glüttert im Vers 10. Ich denke, damit bezieht sich sicher auf die Juden, bezieht sich sicher aber auch auf die Christenheit. Damit wir als Licht leuchten und wirklich Salz sind, brauchen wir eben auch Reinigung und Lüterung. Und das ist nicht eine leichte Botschaft. Heiligung oder Lüterung, Reinigung, das ist immer mit Schmerzen verbunden. Im Johannes 15 ist ja das Beispiel vom Weinstock von der Reben und die wird beschnitten, damit sie viel Frucht bringt. Man kann das nicht einfach irgendwie wachsen. Und so kann Gott uns auch nicht einfach irgendwie wachsen. Es braucht ab und zu Sachen, die man bei uns muss abschneiden muss, weil es halt sündig ist. Und weil wir es immer noch nicht merken. Und das kann wehtun. Aber eigentlich sollten wir einsehen, dass die Lüterung, die Gott mit uns hat, weil wir eben manchmal noch in Sünden leben oder das Ziel verfehlen. Sünde heisst ja auch Zielverfehlung. Wir sind eben manchmal nicht das Licht und nicht das Salz, wo wir sollten sein. Und verfehlen das Ziel, das Gott wollte mit uns auf dieser Erde. Und darum braucht es die Reinigung, die kann schmerzhaft sein, ist aber eine Gnade, dass Gott mit uns und durch uns auf dieser Erde überhaupt wirken will. Dass er uns braucht dazu. Und das mit dieser Lüterung oder dieser Reinigung, das steht ganz besonders so im Jesaja. Wir lesen zum Beispiel im Jesaja 4,4. Ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat durch den Geist des Gerichts, und den Geist der Vertilgung. Ganz eine interessante Stelle. Ja, es gibt im Volk Gottes Schmutz, wo muss abgewaschen werden. Und Blutschuld, wo man muss wegtun. Und für das braucht es Gericht oder Vertilgung. Ganz ernste Vers. Und im nächsten Kapitel, im Kapitel 5 von Jesaja, lesen wir im Anfang von diesem Kapitel, dass einer einen Weinberg baut und alles macht, für dass der Weinberg gut kommt. Dass es gute Trauben gibt, er tut düngern, er macht eine Mauer drumherum, er tut wirklich alles machen, was man kann. Am Schluss sagt er sogar, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Ich habe alles gemacht für meinen Weinberg. Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte aber er trug nur schlechte. Und zwei Verse weiter wird ganz deutlich gesagt, wer das ist, der Weinberg. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Heerscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Das ist leider eine Tatsache, dass es unter den Juden und unter den gläubigen Christen nicht immer so gut aussieht. Da ist Sünde, da ist Rechtsbruch anstatt Rechtsspruch. Und manchmal ist da Schlechtigkeit anstatt Gerechtigkeit. Und Gott fragt sich, warum? Es ist interessant, dass Gott auch seine Warum hat. Er, der alles weiss, aber uns gegenüber drückt er so aus. Warum bringt mein Weinberg schlechte Früchte? Ich habe alles gemacht, für was er gute bringt. Und eigentlich müssen wir uns das sagen, ja. Gott hat alles gemacht für uns, dass wir leicht und salz sein können. Warum sind wir es nicht immer? Wahrscheinlich stehen wir uns selber viel im Weg. Gott schenkt seinem treuen Diener Daniel jetzt noch eine letzte, grosse Vision. Und was wir jetzt da so gelesen haben, da dürft es mir, er sieht nochmal zwei Engel. Es steht nur, da standen zwei andere da. Ich gehe davon aus, das sind noch zwei Engel. Und einen in Leinen gekleideten Mann, der über dem Wasser steht. Jesus ist auch übers Wasser gegangen. Und ich denke, der Mann, der da über dem Wasser steht, in Leinen gekleidet, das könnte wieder eine Theophanie sein. Christus, der erscheint im Alten Testament. Ob es wirklich Christus ist oder ein Engel, das ist nicht so wichtig für mich. Ich sehe da drin eine Erscheinung von Christus. Interessanterweise tut der, wo er gefragt wird, beide Hände erheben zum Schwur. In der Regel erhebt man nur eine. Das kann zwei Bedeutungen haben. Entweder, was ich jetzt sage, ist wirklich ganz sicher, oder ich schwöre bei mir selber, dann ist es wirklich Christus, wo Gott ist, weil er nur bei sich selber kann schwören kann. Und da wird bestätigt, dass die grosse Drangsalszeit, bis all das Schlimme vollendet ist, dass das die Hälfte von der siebenjährigen Trübsalszeit ist. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wenn man die Offenbarung dazu nimmt, dann merkt man, dass diese Zeitdauer oft mit 3,5 Jahren oder 42 Monaten oder 1260 Tagen wiedergegeben wird. Ich habe schon mal darüber geredet, die prophetischen Jahre haben 360 Tage, nicht 365, einen Monat immer 30, dann kommt man genau auf diese Zahlen. Man hat mit dem gerechnet und diese Zeitdauer ist jetzt offensichtlich eingesetzt für eine ganz bestimmte Sache, die hier auch erwähnt ist. Um die Kraft des heiligen Volkes zu zerschmettern. Das ist eine interessante Formulierung. He? Gott braucht die Drangsalszeit, damit sein Volk endlich aufhört, auf seine eigene Kraft zu rechnen und merkt, wir brauchen unseren Gott, wir brauchen unseren Retter. Und ich denke, da ist auch wieder eine grosse Lektion für uns drin. Wie haben wir es? Vertrauen wir Gott wirklich von ganzem Herzen? In allen Sachen. Oder vertrauen wir doch lieber uns selber? Mir kommt wieder die Zeit in Sinn, wo ich 2008 durfte in Israel sein. Und wir sind dann eingeladen worden in Sitzungszimmer von einem Gemeinderat von Kiryat Shmona in dieser Stadt. Und dann sind wir auf diesen Sesseln gesessen, da rings um den Tisch schon, wo sonst der Gemeinderat sitzt. Und ein Oberst vom Militär ist gekommen und hat zu uns geredet. Und Kiryat Shmona ist ganz im Norden von Israel. Und die vom Libanon, die Hisbollah, die kann überschiessen. Und ab und zu kommen Raketen. Und er hat erzählt, was sie alles gemacht haben, damit die Raketen bei ihnen keinen Schaden anrichten. Das ist schon gut an und für sich. Sie haben so viel Schutzräume in dieser Stadt, Luftschutzräume, dass man innerhalb von 30 Sekunden ist eigentlich jeder Bewohner von dieser Stadt in einem Luftschutzraum. Jedes Haus hat das. Kindergärten sind schon so konzipiert quasi als Luftschutzraum. Und wenn ihr in den Luftschutzraum reinkommt, die gewisse, dann Dann sind hier Bärli und Bindli und Blümli an die Wand gezeichnet, damit die Kinder nicht Angst haben, sondern einfach fröhlich weiterspielen. Und er hat gesagt, das haben wir gemacht. Und wir können uns schützen. Und wir sind stark. Und wir sind besser als die anderen. Und diese Kraft muss zerschmettert werden. Bei uns auch. Wir dürfen nicht auf uns selber zählen. Und da sind wir doch manchmal so ein bisschen in einem Zwiespalt. Jetzt bin ich arbeitslos. Was jetzt? Soll ich jetzt einfach in den Liegestuhl sitzen und freuen, dass ich frei habe und sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mir wieder eine neue Arbeitsstelle geben, davon ich anfange Daumen drehen. Nein, klar nicht. Natürlich muss ich das machen, wofür mir Gott den Kopf und Hände und Füße hat gegeben, oder? Ich muss selber auch schauen, ist ganz klar, ist in meiner Verantwortung. Aber ich soll beten dafür, dass Gott führt. Dass er mir eine Tür auftut oder die falsche Tür eben zutut, damit ich auf seinem Weg vorwärts gehen kann. Und ihm vertrauen. Und jetzt wird es heiss, oder? Jetzt habe ich immer noch keine Arbeit. Ja, was jetzt? Manchmal staunen wir, dass das einfach eine Prüfung so andauert oder Gesundheit. Und jetzt bist du wirklich dumm dran und hast Diagnose, Krebs und musst ins Spital und es wird operiert und sie machen Biopsien und dann wartest du auf einen Bericht. Und dann sagt der Doktor, ich rufe den an und er rufe nicht an. Und du wartest endlich auf den Laborbericht und es kommt einfach nicht. Und die Prüfung dauert. Es kann manchmal lang gehen. He? Aber irgendwie ist es, als wenn Gott will, dass wir lernen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Auch wenn wir noch nicht gerade wissen, wie es rauskommt. Und das kann manchmal schwierig sein. Ganz auf den Herr vertrauen. Ich denke, da lernen wir alle ein ganzes Leben lang. Und ich habe das nicht leichter, weder dir, nur weil ich hier ab und zu auf der Kanzel stehe und als Vollzeitler angestellt bin. Das ist genau gleich schwer, wenn man in einer Zeit steht, wo man warten muss. Da müssen wir alle lernen und einander helfen und einander ermutigen, trotz allem auf Gott zu vertrauen. Wir wissen alle theoretisch, dass Gott viel besser weiss, was für uns gut ist, als wir selber. Aber wenn wir dann müssen warten darauf, wird das plötzlich heiss und das Wissen wird ein bisschen erschüttert. Darum ist interessant die Aussage, die hier auch noch im Vers 4 gemacht wird. Kommt bei mir noch am Anfang vom Abschnitt. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Ist noch ganz interessant. Man hat früher in diesen Zeiten von Daniel gesagt, wenn jemand etwas Wichtiges hat geschrieben, hat man es versiegelt und versorgt. Das heisst nicht, dass es jetzt niemand mehr lesen kann. Das heisst einfach, die Originalschriftrolle, die ist versiegelt worden und die hat man sicher aufbewahrt. Aber erst, nachdem man hat angefangen, Abschriften davon zu machen. Und das Original hat man aufbewahrt. Wenn sich die Abschriften verlieren, dann haben wir noch das Original. Und darum, viele werden darin forschen, obwohl die versiegelt ist. Es gibt ja Abschriften davon. Also kann man drinnen forschen. Die Erkenntnis wird zunehmen. Ich denke, einerseits ist das Tatsache, dass die Weltgeschichte immer deutlicher zeigt, in welche Richtung es geht. Mit der Entwicklung der Menschheitsgeschichte verstehen wir heute mehr, weder der Daniel damals. Wir können ja schon auf Dinge zurückschauen, wo er noch vorausgeschaut hat und noch nicht genau gewusst hat, was jetzt kommt. Und wir wissen genau, was das war. König des Nordens, König des Südens, Ägypten, Seleuziden im Norden, das erinnert mich. Und wir haben übrigens auch noch mehr Offenbarung. Der Daniel hat die Endzeitrede von Jesus in den Evangelien nicht gekannt. Dort nimmt Jesus Bezug auf Daniel und sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiliger Stätte, wovon Daniel spricht. Ah, da wird etwas im Tempel stehen, ein Gräuel. An heiliger Stätte, das muss im Tempel sein. Und der Daniel hat davon geredet. Jetzt kann man der schauen und man hat wieder etwas mehr und wir haben noch die Offenbarung, wo es auch noch mehr Erklärungen dazu gibt. Die Erkenntnis wird zunehmen. Das ist schon so. Wir verstehen ein bisschen mehr davon. Aber obwohl wir das haben, ein bisschen mehr Offenbarungen, weder der Daniel selber, bleiben auch für uns noch viele Fragen offen. Wir haben nicht auf alles einfach eine definitive Antwort und wissen es ganz genau. Über die Eschatologie, die Lehre der letzten Dinge, gibt es verschiedene Ansichten. Das fängt schon an bei der Frage zum Beispiel, ist dort eine Drückung von der Gemeinde vor der Trübsal oder mit der Trübsal oder nach der Trübsal? Also ich habe schon jede Variante Begründungen gelesen. Die tönen recht gut für jede Begründung. Und es gibt sogar noch eine andere Variante. Es gibt mehrere Entrückungen während der ganzen Trübsal. Das gibt es auch noch. Ich bin jetzt einer von denen, der vertritt, die Entrückung wird vor der Trübsal sein. Und dann kommt die schlimme Zeit. Und nachher kommt das tausendjährige Reich. Interessant in diesem Zusammenhang ist, oder sind zwei Sachen, das ist nicht einmal um Daniel klar gewesen, wie das wird sein am Ende. Er fragt ja. Und das Verrückteste ist noch ein anderer, der fragt, ein Engel, nicht einmal die Engel wissen es. Wieso sollen wir uns einbilden, wir wissen es dann ganz genau. Das ist nicht einmal die Engel wissen. Wir können uns eine Meinung machen, wir sollen uns eine Meinung machen, das finde ich auch. Und ich mache mir die nach der historisch-grammatikalischen Hermeneutik, das heisst ganz einfach, ich nehme es so wörtlich wie möglich. Voilà. Was da steht, so ist es. Und wenn es anders ist, dann merken wir das selber. Wenn deine Hand ein Anstoss zur Sünde wird, hausen ab. Wir haben alles immer noch Bethand. Jeder hat verstanden, das ist eine sprachliche Übertreibung. Das ist eine grammatikalische Stilform oder ist eine Hyperbel, man übertreibt, um etwas ganz klar zu zeigen. Das begreift man, das versteht man. Wenn irgendein Heftli lesisch, dann weisst du, was lesisch. Ob es editorial lesisch oder ob es Inhaltsverzeichnis vor dir hast oder ob ein Bericht über irgendetwas ist oder einen wissenschaftlichen Artikel, das merkst du. Und das merkt man auch in der Bibel. Und darum ist es einfach. Relativ einfach. Und es bleiben offene Fragen, müssen wir einfach zugeben. Interessant ist die Frage vom Engel. Wie lange dauert die Zeit von dieser Trübsal? Der Engel selber fragt. Er weiss es nicht. Und der, der über dem Fluss steht, von mir aus gesehen, eben Christus, der gibt ihm die Antwort. Die zeitliche Dauer von dieser Sache. 3,5 Jahre. Andere sind der Meinung, die eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, das können wir nicht mit Jahren angeben. Das sind einfach Zeiten, die wir die Dauer nicht kennen. Und dass am Schluss noch von einer halben Zeit die Rede ist, zeigt einfach Gnade Gottes, die die schlimme Zeit abkürzt. Das ist auch eine gute Erklärung. Aber ich denke, es sind 3,5 Jahre tatsächlich. Der Daniel hat es auch nicht genau verstanden. Und darum hat er weiter gefragt. Mein Herr, er redet den an. In Leinen, mein Herr. Was ist das Ende von diesen Dingen? Oder was wird das Ende von diesen Dingen sein? Was ist denn wirklich das Ende? Das Ende ist ja nicht das Gericht. Was ist das Ziel von all dem? Woher führt das? Was wird wirklich das Ende sein? Und jetzt kommt eine dreifache Antwort. Die Antwort hat einen schönen Aspekt. Und sie hat einen ernsten Aspekt. Und sie hat einen überaus komplizierten Aspekt. Und wir wollen die schnell miteinander anschauen. Zuerst der schöne Aspekt. Im Vers 9. Geh hin, Daniel. Daniel, du musst gar nicht alles verstehen. Bis ins Letzte. Mach dir keine Sorgen. Ich führe die Weltgeschichte schon dorthin, wo ich will. Das ist nicht deine Aufgabe. Alles zu wissen. Die Aufgabe ist es, auf dem Weg zu bleiben. Geh hin. Gang weiter auf deinem Weg. Daniel, du bist ein treuer Diener. Du bist gut unterwegs. Geh hin. Gang einfach weiter auf dem Weg vom Glauben und vom Vertrauen. Mach das. Und ich denke, vom Daniel können wir sehr viel lernen, was es heisst, im Vertrauen auf Gott vorwärts zu gehen. Einfach weiterzugehen. Er traut zu fragen. Wir dürfen Gott fragen. Und wir müssen manchmal uns zufrieden geben mit Antworten, die uns vielleicht nicht gerade bis ins Letzte befriedigen. Aber wir sollen vor allem treu bleiben. Prophetie ist interessant. Und manchmal verleitet sie ihm zu mehr oder weniger wilden Spekulationen, oder? Und man darf auch ein bisschen spekulieren, das ist gar nicht falsch. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist, dass wir treu bleiben. Und da möchte ich etwas ganz Besonderes noch sagen. Wichtiger als das, was hier steht, auf die Zukunft gerichtet oder so, ist, dass wir das glauben, was das apostolische Glaubensbekenntnis sagt. Dass Jesus der Christus ist. Von einer Jungfrau geboren. Wenn das nicht von einer Jungfrau wäre, dann wäre er ja einfach von einem Mann und von einer Frau. Und dann wäre er nur ein Mensch. Aber er ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Und das ist erwiesen durch die Jungfrauengeburt. Vom Heiligen Geist erzeugt, nicht gezeugt und auch nicht erschaffen. Jesus gibt es seit der Ewigkeit, erzeugt. Wir können nicht einmal viel anfangen mit diesem Wort. Es war kein biologischer Vorgang. Aber Gott wird Mensch. Und dann hat er gelebt auf dieser Erde. Und dann ist er gestorben. Und er ist wirklich gestorben. Er ist tot gewesen. Ihr kennt all die anderen Geschichten, oder? Ja, im kühlen Grab ist er dann wieder zu sich gekommen und nach Indien geflüchtet und eine Familie gegründet und so weiter. Oder seine Jünger haben ihn aus dem Grab gestorben, darum ist das leer und irgendwo versteckt. Dann ist ein anderer gekommen und hat noch ein bisschen Jesus gespielt und dann ist er vorbei gewesen. Für das hat man sogar noch geschmiert, dass man diese Geschichte erzählt. Von der damaligen geistigen Obrigkeit. Solche Geschichten gibt es, aber wir wollen glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus, von einer Jungfrau geboren, am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden und er wird wiederkommen und er macht uns jetzt einen Platz parat. Das glauben wir und er hat uns Erbe bereit. Das ist wunderbar. Die das nicht glauben, die finden wir seien verrückt. Und darf ich das sagen, ich begreife die. Das ist ja verrückt, so etwas zu glauben. Aber vielleicht ist es ebenso verrückt, zu glauben, das alles ist nur durch Zufall entstanden, es hat mal geklopft im Weltall raus, und nachher ist das alles entstanden, und dann hat es halt zufälligerweise Leben gegeben, und nachher noch Menschen draus, aus den Affen raus und so, oder aus den Vorfahren von den Affen, hat es dann plötzlich halt zwei Äste gegeben, die einen sind doch ein bisschen gescheiter geworden, die anderen ein bisschen dümmer geblieben, und ich weiss auch nicht, wie man es erklären will. Und die ganze Komplexität vom Zellaufbau, von der Genetik, einfach so zufälligerweise entstanden. Ja, erzählt mir das. Ist verrückt. Ist genauso verrückt. Aber wir müssen schon bewusst sein, was wir glauben, dass, ja, für einen, der nicht glaubt, ist das schon gerade ein bisschen extrem. Aber wir halten daran fest. Und das Interessante ist, wenn einer wirklich wiedergeboren ist, der findet das überhaupt nicht mehr verrückt. Das ist völlig logisch. Jesus ist gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Wir stoßen ist nicht dran. Und er wird wiederkommen. Das glauben wir. Geh hin, Daniel, einfach auf deinem Weg. Das möchte ich uns zurufen. Gehen wir auf diesem Glaubensweg weiter. Das Zweite, das Ernste. Viele sollen gesichtet und gereinigt werden. Über das haben wir schon geredet. Wir brauchen immer wieder Läuterung. Sei es die Juden, sei es Christen. Wir stehen uns oft selber im Weg. Und da gibt es eben den Vers, es gibt Gottlose da hier, die werden gottlos bleiben, die verstehen das gar nicht. Wenn wir von diesen Sachen reden, finden sie es eben verrückt. Aber die, die es glauben, die werden daran festhalten. Da gibt es doch den schönen Vers, Kapitel 11, 32b. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden fest bleiben und handeln. Handeln wir einfach nach dem, was wir glauben. Einfach in dem weiterleben. Und wie versprochen, jetzt noch das Komplizierte. Und das ist ganz interessant. Von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, von der Mitte von Trübsalzeit, wenn der Antichrist aufersteht, ob der der ganz tot ist vorher oder nicht, das ist mir gleich. Bei Jesus ist es mir nicht gleich. Der ist wirklich ganz tot vor seiner Auferstehung. Sind es 1290 Tage? Das stimmt, das ist komisch. Es sind doch 1260, die 3,5 Jahre. Da hat es 30 Tage zu viel. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Oh, jetzt wird es eben kompliziert. Und jetzt können wir wieder anfangen spekulieren. Der eine Ausleger sagt, ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Aber ich schäme mich deshalb nicht, denn ich bin zuversichtlich, dass Sie es auch nicht verstehen. Hat mir sensationelle Begründung gedacht. Ich muss aber sagen, ich schätze dem sein Buch. Der schreibt sehr viele gute Sachen. Und er fügt etwas bei. Er sagt, es macht den Anschein, als ob das Böse seine Zeit überdauern könnte. Als ob das Böse wird siegen, weil es eben plötzlich ein bisschen länger geht, wieder als wir meinen. Doch dem ist nicht so. Gott setzt klare Grenzen, auch zeitlich. Doch ausharren wird bis zuletzt gefragt sein. Ja. Ausharren ist nicht eine einfache Sache. Es wird bis zuletzt gefragt sein. Ich schließe mich, wie ihr schon lange wisst, ein bisschen dem an, was der Roger Liebi oder der Arnold Fruchtenbaum sagen, wenn man das ein bisschen zusammennimmt, was die zu diesen Zahlen sagen, dann liest man Folgendes. Nach 1260 Tagen, nach diesen 3,5 Jahren, wird durch einen Hauch von Jesus Christus der Antichrist beseitigt und in den Feuersee geworfen, mit dem falschen Propheten. Aber das Standbild, das bleibt noch 30 Tage im Tempel. Das steht hier. Das kann man praktisch wörtlich so nehmen. Von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. So lange steht der Gräuel dort. Das steht dort. Noch länger als die Vernichtung vom Antichrist selber. Warum? Wissen wir nicht. Das Standbild kann reden, wird sicher noch grosse Worte machen und immer noch probieren, Menschen zu verführen. Warum es da steht, wohl dem, der aushart und 1335 Tage erreicht, nochmal 45 Tage mehr, anderthalb Monate. Der letzte Krieg wird die Menschheit in dieser Art in ein Chaos stürzen, dass Gott möglicherweise nicht in einem Tag einfach gerade alles aufräumt, sondern einfach Zeit gibt, dass die Menschen zuerst aufhören kriegen. Dass einigermaßen wieder Ruhe einzieht und dann wird Christus sein Friedensreich errichten. Wohl dem, der ausharrt. Das gilt für unser Leben genau gleich. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Mit Arbeitssuche, mit Gesundheit, mit finanziellen Nöten, mit weiss ich was alles. Glaubensprüfungen, die dauern manchmal an, eben länger als ich wette. Ich wette doch, dass es jetzt aufhört. David hat manchmal gebetet. Herr, wie lange? Aber wisst ihr, wenn wir mit in der Prüfung sind, dann lernen wir, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Weil wenn wir aus der Prüfung sind, dann sind wir wieder zufrieden und fröhlich und dann können wir unser Vertrauen auf uns selber, es läuft ja gut. Und wenn wieder eine Prüfung kommt, müssen wir unser Vertrauen wieder lernen, auf Gott zu setzen. Wohl dem, der ausharrt. Aber jetzt kommt der letzte und der schönste Punkt. Das ganze Daniel-Buch dürft mir eine Nummer zu gross, mindestens für mich, für die Auslegung. Und der letzte Vers sowieso, der ist so schön, da kann ich nur vermindern dran eigentlich. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ich finde das ein wunderschöner Vers. So schön, dass ich euch gerne auf Französisch vorlese. Für die, die gut Französisch können, aus einer Übersetzung, die mir sehr gut gefallen hat. Quant à toi, tiens jusqu'à la fin, et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir l'héritage qui t'est échu. Quant à toi, was dich betrifft. Ich möchte wieder einmal etwas sagen. Denk jetzt nicht an den, der neben dir oder vor dir oder hinter dir sitzt. Denk an den. Es gibt so Leute, es passiert manchmal sogar mehr, dass ich Predigt zuhöre und denke, oh, das sollte jetzt der oder die hören, oder? Wenn wir das denken, dann müssen wir uns etwas sagen, dann ist es für mich. Wenn ich denke, es sei für einen anderen, dann ist es ganz besonders für mich, weil dort habe ich auch eine Hecke irgendwo. Sonst würde ich nicht so denken. Was die Bibel sagt, das ist für mich. Das ist nicht für den nebendran. Für den nebendran sagt sie es schon, da muss ich nichts machen. Ich muss nicht an anderen denken. Ich muss an mich denken. Ich muss bei mir aufräumen, nicht beim anderen. Geh hin, quant à toi, du aber. Denk jetzt nicht an die anderen, denk jetzt einfach an dich. Und jetzt darfst du mal bei etwas Schönem an dich denken. Tiens jusqu'à la fin. Stang fest, bis zum Schluss. Stang einfach fest, bis zum Schluss. Oder wie es da eben 11.32 war. Die ihren Gott kennen, die werden fest bleiben und handeln. Bleib fest. Was dich betrifft, bleib fest. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen. Das ist wunderschön. In diesem Leben haben wir manche Prüfungen. Wir müssen aber nicht Angst haben. Wir sollen uns freuen. Wir dürfen ruhen. Man kann sogar mit in der Prüfung Frieden und Ruhe von Gott empfinden und darf ruhen. Im Schweren hin. Es geht. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Du aber. Ist mir noch ein anderes in Sinn gekommen, ein anderes Du aber. Von einem, der offenbar auch lieber an die anderen als an sich selber gedacht hat. Der Petrus. Am Schluss vom Johannesevangelium, oder? Jesus fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und das ist ihm schwer geworden ums Herz. Nach der Verleumdung und allem, was war. Und jetzt fragt ihn der Herr, hast du mich lieb? Dreimal sagt er, mal, ich habe dich doch lieb. Das dritte Mal sagt er sogar, du weisst doch, dass ich dich lieb habe. Und nachher gibt ihm Jesus den Auftrag, am Schluss noch, Petrus, folge mir nach. Und dann steht er so schön dort im Johannesevangelium und hat der Petrus auf die Seite geschaut zum Johannes und gesagt, was ist denn mit dem? Weil der ist Jesus schon nachgefolgt. Was ist mit dem? Und Jesus hat uns genau gesagt. Er sagt, was ist mit dem? Er hat es mit anderen Worten gesagt. Er sagt, wenn ich will, dass der da bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dir an? Was geht dir der andere an? Da sind nachher unter den Jüngern das Gerücht entstanden, der Johannes stirbt nie, bis Jesus wiederkommt. Aber Jesus hat das gar nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wenn ich das will, was geht es dir an? Du folge mir nach. Denken wir nicht an die anderen. Denken wir an uns. Wir wollen festbleiben. Auf dem Weg mit Jesus bleiben. Das ist eine wundervolle Verheißung, die wir hier haben dürfen. Daniel, am letzten, das ist wirklich das, was ich uns allen zusammen mitgeben möchte. Das Erbteil, wir wissen ja im 1. Petrus 1,4, das unvergängliche und unbefleckte und unverwelkliche Erbe, das Gott für uns im Himmel aufbewahrt. Gott bewahrt das auf für uns. Das ist bombensicher, als wir das überkommen, wenn wir ihm vertrauen. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Amen. Wir tun noch beten. Vater im Himmel, danke für die wunderbare Zusage. Dass du einfach dafür sorgst, uns auch hilfst und führst, dass wir auf dem rechten Weg bleiben. Ja, wir wollen auf dem Weg vom Glauben vorangehen. Wir wollen einfach dir treu sein. Was du uns willst offenbaren aus deinem Wort, das wirst du tun. Im Mass, wenn wir es lesen und studieren, wirst du zu uns reden, uns Sachen zeigen. Und was wir nicht verstehen, dürfen wir ruhig in deinen Händen lassen. Und einfach treu vorangehen und Licht sein und Salz sein auf dieser Erde. Und dann wird die Zeit kommen, wo wir dürfen ruhen, wo wir dürfen einfach warten, bis es so weit ist, dass du wiederkommst, dass die Weltgeschichte kehrt, dass du Zügel in die Hand nimmst und dass wir dann einmal in der Ewigkeit das Erbteil dürfen in Empfang nehmen, wo du uns aufbewahrst, wo unvergänglich ist. Hab Lob und Dank für die wunderbare Zukunft, die du uns gibst. Amen.